Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Der 26. März 1991 ist ein historischer Tag in der Geschichte Südkoreas. An diesem sonnigen Tag finden die ersten demokratischen Wahlen seit 30 Jahren in dem Land statt. Die Bevölkerung ist aufgeregt. An vielen Orten im Land finden Feste statt und die Spannung darüber, wie diese Wahl wohl ausgehen mag, ist kaum auszuhalten. Dieser historische Tag soll in die Geschichtsbücher eingehen. Doch nicht nur das, denn dieser 26. März ist auch der Tag, an dem in Südkorea eines der mysteriösesten und aufreibendsten Verbrechen der Kriminalgeschichte des Landes passieren wird. 5 unschuldige Kinder verschwinden spurlos und versetzen die Gemeinde in Angst und Schrecken. Und je tiefer die Ermittler in den Fall eindringen, desto mehr Geheimnisse kommen ans Licht. Dies ist der tragische Fall der sogenannten Frog Boys. Hallo und willkommen bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich bin zurück mit einem neuen Fall. Und ich bedanke mich sehr fürs Einschalten und, wenn ich schon dabei bin, auch natürlich für all euren Support, eure Nachrichten und dass ihr so lange schon so treu an meiner Seite seid. Also vielen, vielen Dank und hallo auch an alle, die zum ersten Mal einschalten. Ja, dann ist, glaube ich, erstmal alles gesagt, was in so ein Intro gehört. Und ich sage mal, los geht's mit dem Fall. Die Wahrheit tut oftmals sehr weh, doch die Ungewissheit bringt einen um. Angehörige von vermissten Menschen oder von Opfern, die durch ein Verbrechen ihr Leben verloren, wo der Täter aber nicht ausfindig gemacht werden konnte, berichten immer wieder davon. Nicht der Tod ist, was sie fürchten, sondern die quälende Ungewissheit. Im Fall von vermissten Personen ist die Ungewissheit auch immer mit der Hoffnung verbunden, dass der geliebte Mensch vielleicht doch noch lebt und eines Tages nach Hause zurückkehrt. Wenn klar ist, dass die vermisste Person getötet wurde, endet die Ungewissheit in manchen Fällen aber nicht. Dann stellen Angehörige sich die Frage, warum ihr Familienmitglied sterben musste und wer für den Tod verantwortlich ist. Es ist eine andere Ungewissheit als bei verschwundenen Menschen, aber nicht weniger belastend. Der heutige Fall, von dem ich dir berichten möchte, hat sich 1991 in der Stadt Daegu in Südkorea zugetragen. Es war der 26. März, ein Feiertag. An jenem Dienstag fanden die ersten demokratischen Wahlen seit 30 Jahren im Land statt. Es herrschte eine aufgeregte Stimmung in der Bevölkerung. Wie die Wahl wohl ausgehen würde, auch in den Nachrichten gab es an jenem Tag kein anderes Thema. Die Frühlingssonne stand hoch am Himmel und bescherte den Südkoreanern kühles, aber freundliches Frühlingswetter. 6 Freunde beschlossen, den schulfreien Tag zu nutzen, um an der frischen Luft zu spielen. Die Familien der Jungen, die wie Brüder füreinander waren, lebten in unmittelbarer Nachbarschaft in einem Dorf etwas außerhalb von Daegu City. Ihre Freizeit verbrachten die Freunde eigentlich immer zusammen. So auch am Tag der Kommunalwahlen. Schon am Morgen trafen sich die 6 Freunde. Sie beschlossen, ihrer Lieblingsbeschäftigung nachzugehen und so machten sie sich auf den Weg in den westlichen Bezirk Daeseo-gu, der Stadt Daegu. Die Mutter von Kim Tae-yong hatte ihrem Sohn gesagt, dass er sich nicht allzu weit von seinem Zuhause entfernen dürfe. Und so blieb der Neunjährige im Dorf zurück. Am Nachmittag des Tages klingelte das Telefon bei der Familie des 13-jährigen Wu Choi-won. Der Vater nahm den Hörer ab. Sofort war er besorgt, als ihm der Leiter des Taekwondo-Vereins am anderen Ende der Leitung mitteilte, dass sein Sohn nicht zum Training erschienen war. Aufgeregt machte sich der Vater auf den Weg zu den Familien der anderen Jungen und schon bald stand fest, dass keiner der fünf Freunde an jenem Tag in der Taekwondo-Schule aufgetaucht war. Die Eltern suchten das Dorf nach ihren Kindern ab. Dabei erfuhren sie von einem anderen Nachbarskind, dass die fünf Freunde sich am Vormittag auf den Weg gemacht hatten, um Salamandereier zu sammeln. Manche Quellen geben allerdings auch an, dass sie Frösche fangen wollten. Die Eltern wussten jetzt, wo sie nach ihren Söhnen suchen mussten. Denn es gab nur einen Ort, nämlich den Gebirgszug Mount Wayong mit seinen Bächen, an dem es sich lohnte, nach Salamandereiern und Fröschen Ausschau zu halten. Bis zum Einbruch der Dunkelheit suchten die verzweifelten Familien vergeblich nach den fünf Freunden. Dann alarmierten sie die Polizei und meldeten ihre Söhne als vermisst. Die Beamten versuchten, die Eltern zu beruhigen. Die Polizisten waren der Meinung, dass die Jungen einfach nur Ausreißer waren, die bald wieder auftauchen würden. Sie gaben den Familien den Rat, nach Hause zu gehen und abzuwarten, ob ihre Söhne nicht vielleicht doch nach Hause zurückkehren würden. Es bestünde ja immerhin auch die Möglichkeit, dass die Freunde beim Spielen einfach die Zeit vergessen hätten. Resigniert kehrten die Eltern in ihr Dorf zurück. Tage vergingen, in denen die Jungen nicht nach Hause zurückkamen und die Suche ihrer verzweifelten Familien weiterhin ohne Erfolg blieb. Nach einer Woche hatte sich die beunruhigende Nachricht von den verschwundenen Kindern in Daegu wie ein Lauffeuer verbreitet. Die Medien tauften die fünf Freunde The Frog Boys, zu Deutsch die Froschjungen, in Anlehnung an die Annahme, dass die Jungen verschwanden, während sie an den Bächen des Mount Wayong versuchten, Frösche zu fangen. Als eines Tages bei einer der Familien das Telefon klingelte, waren die Eltern der verschwundenen Kinder in heller Aufregung. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein unbekannter Mann und verlangte Lösegeld im Austausch gegen die Jungen. Zwei der Jungen seien sehr krank, teilte der Unbekannte mit. Dann nannte er der angerufenen Familie Treffpunkt und Uhrzeit, wo die Übergabe stattfinden sollte. Doch weder der Entführer noch die vermissten Jungen tauchten zum vereinbarten Treffen auf. Stundenlang warteten Eltern und Polizisten vergeblich, bis sie resigniert den Heimweg antraten. Erst später stellte sich heraus, dass sich jemand mit dem Anruf einen makaberen Scherz mit den besorgten Familien erlaubt hatte. Von der Polizei hatten die Eltern der vermissten Kinder keinerlei Hilfe zu erwarten. Für die Beamten handelte es sich um ein paar Jungen, die von zu Hause ausgerissen waren. Na Yu Bong, Vorsitzender der Nationalen Organisation für vermisste Kinder, sagte später, dass die Polizei den Fall nicht wirklich aktiv untersucht habe. Die Eltern der vermissten Kinder wandten sich in ihrer Hoffnungslosigkeit an die Medien, die auf den Fall ihrer verschwundenen Jungen ja bereits aufmerksam geworden waren. Und so wurden sie in eine Fernsehsendung eingeladen, in der sie ihrem Ärger über die mangelnde Polizeiarbeit Luft machten. Einer der Väter äußerte sogar, dass er glaube, die Beamten wollten den Fall der vermissten Jungen so schnell wie möglich abschließen, um weitere Ermittlungen zu umgehen. Und wie ginge das leichter, als einfach zu behaupten, die Kinder seien freiwillig von zu Hause abgehauen? Wie zum Beweis hielt er ein Flugblatt in die Kamera und sagte entrüstet, dass der Wortlaut von der Polizei geändert worden sei, als die Beamten die Zettel verteilten. Die Jungen seien von Anfang an vermisst gewesen, doch auf dem Flugblatt stand, dass die fünf Freunde weggelaufen seien. Aufgeregt berichtete eine der Mütter, dass sie einen Anruf erhalten habe. Sie glaubte, am anderen Ende der Leitung die Stimme ihres vermissten Sohnes erkannt zu haben. Doch die Freude darüber, dass ihr Kind noch lebte, war nur von kurzer Dauer. Denn auch dieser Anruf entpuppte sich als übler Streich. Der Fernsehauftritt der Familie hatte zumindest einen positiven Effekt. Durch den öffentlichen Druck, den die frustrierten Eltern aufbauten, sah sich die Polizei nun gezwungen, in dem Fall der vermissten fünf Freunde aktiver zu ermitteln. Präsident Ro Tae-woo verfügte, dass Polizei und Militär sich auf die Suche nach den Kindern machen sollten. Rund 300.000 Männer waren in den kommenden Monaten am Mount Wayong im Einsatz, gelegentlich begleitet von Fernsehkameras. Für die sichere Rückkehr der Jungen wurde eine Belohnung in Höhe von umgerechnet rund 32.000 Euro in Aussicht gestellt. Das Geld wurde von verschiedenen Schulen und Vereinen bereitgestellt, welche die Familien nach ihrem Fernsehauftritt unterstützen wollten. Rund 500 Hinweise gingen bei den Strafverfolgungsbehörden ein, doch keiner brachte sie den verschwundenen Jungen näher. Tage, Wochen und schließlich Monate vergingen, ohne ein Lebenszeichen der vermissten Kinder. Mount Wayong war mittlerweile zu einem Ort des Verlustes, der Angst und der Unruhe geworden. Kaum einer der Bewohner erkannte mehr seine einst friedliche, natürliche Schönheit. Über ein Jahr hatten die Familien nun schon nach ihren vermissten Söhnen gesucht und nicht eine einzige heiße Spur erhalten, wo die Kinder abgeblieben waren. Ihre Väter gaben ihre Jobs auf und machten die Suche nach den fünf Freunden zu ihrer Vollzeitbeschäftigung. Die Männer verteilten Flugblätter an die Bevölkerung mit der Bitte um Mithilfe. Sie mieteten sogar einen Lastwagen, mit dem sie durch das ganze Land fuhren. Egal, ob es regnete, die Sonne schien oder schneite. Die Seiten des Fahrzeuges waren mit Bildern der Jungen beklebt. Darunter war zu lesen: Bitte helfen Sie, unsere vermissten Kinder zu finden. Der Vorsitzende der Nationalen Organisation für vermisste Kinder, Na Yo Bong, unterstützte die Familien bei ihrer scheinbar hoffnungslosen Suche nach ihren verschwundenen Söhnen. Hautnah erlebte er die psychischen und physischen Tribute mit, die das Verschwinden der Kinder von ihren Familien forderten. Die tägliche Suche ließ die Väter zusehends schwächer werden. Bei einem der Väter sei Na zum Beispiel aufgefallen, dass er von Tag zu Tag blasser wurde. Erst später erfuhr Na, dass der Mann süchtig nach Schlaftabletten geworden war. Da sei ihm klar geworden, sagt er, dass selbst dem mental stärksten Menschen diese Situation irgendwann brechen würde. Während die Mütter versuchten, den quälenden Alltag zu bewerkstelligen und ihre anderen Kinder umsorgten, griffen nicht wenige der Ehemänner zum Alkohol. Doch den Schmerz über ihre verschwundenen Söhne konnten sie damit nur kurz betäuben. Auf keinen Fall wollte Na Yo Bong die Familien in dieser schwierigen Zeit im Stich lassen und beschloss, sie bei ihrer Suche nach den fünf Freunden zu unterstützen. So half er zum Beispiel, Medienveranstaltungen zu planen, um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung immer wieder auf die vermissten Jungen zu lenken. Bei einer dieser Versammlungen bemerkte Na erstmals einige gut gekleidete Männer, die sich unter das Publikum gemischt hatten. Fortan stellte er fest, dass die mysteriösen Personen beinahe bei jeder der Medienveranstaltungen ebenfalls anwesend waren. Na konnte es zwar nicht genau benennen, aber irgendwas fand er seltsam an den Unbekannten, die sich immer weit hinten in den Räumen aufhielten und sich so von dem übrigen Publikum absonderten. Bei einer weiteren Versammlung ging Na auf einen der mysteriösen Männer zu und sprach ihn direkt an. Doch statt einer Antwort drückte ihm der Unbekannte lediglich eine Visitenkarte in die Hand. Darauf standen lediglich ein Name und eine Telefonnummer. Mehr nicht. Die gut gekleideten Männer, welche die Väter bei ihrer Reise durch das Land wie ein Schatten verfolgten, gaben an, diese beschützen zu wollen. Na hegte jedoch Zweifel an den guten Absichten der seltsamen Gestalten. Denn statt die verzweifelten Familien mit Respekt zu behandeln und ihre Privatsphäre zu schützen, kannten diese Männer die Zeitpläne jedes einzelnen Familienmitgliedes in jedem der fünf Haushalte, aus denen die Kinder verschwunden waren. Erst später fand Na Yo Bong heraus, dass es sich bei den Männern um Mitglieder des Geheimdienstes handelte. Und du fragst dich jetzt bestimmt, was der Geheimdienst mit fünf vermissten Kindern zu tun haben könnte. Auf dem Mount Wayong, wo die fünf Freunde vermutlich verschwanden, befand sich ein Militärstützpunkt samt Schießstand. Selbst Journalisten wiesen in ihren Zeitungsartikeln immer mal wieder auf den Militärstützpunkt hin. Schon damals wunderte sich Na Yo Bong, warum die Behörden nicht in Richtung des Militärs ermittelten. Denn ein Junge hatte am Tag des Verschwindens der fünf Freunde einen lauten Knall, gefolgt von einem Schrei, gehört. Dann sei Stille gewesen. Doch die Polizei betrachtete die Geschichte des kleinen Zeugen als keinen ernsthaften Hinweis und so blieb der Vorfall nicht mehr als ein Gerücht. Nach über einem Jahr flaute das Interesse der Medien an den gesuchten Froschjungen ab. Bald schon weigerten sich die Journalisten sogar, noch irgendwelche Artikel über die gesuchten Kinder zu veröffentlichen. Für sie war die Geschichte zu einer alten Kamelle geworden, die, außer die verzweifelten Familien, niemanden mehr interessierte. Eines Tages schmissen Reporter die Väter sogar aus der Nachrichtenredaktion, als diese versuchten, die Journalisten dazu zu bringen, erneut einen Artikel über ihre vermissten Söhne zu veröffentlichen. Drei Jahre waren mittlerweile vergangen, als die Väter schweren Herzens ihre Nachforschungen einstellen mussten. Die Männer wussten, dass sie wieder Geld verdienen mussten, um ihre Familien weiter ernähren zu können. Denn mittlerweile waren sie durch die Suche hochverschuldet. Zwei Jahre später meldete sich ein Kriminalpsychologe zu Wort, der in den USA studiert hatte. Kim Gawon erhob schwere Vorwürfe gegen einen der Väter, denen die Polizei dann auch nachging. Der Kriminalpsychologe behauptete, dass die vermissten Kinder im Haus der Familie von Yong Sik vergraben wurden. Seine These stützte er auf die Behauptung, dass der Vater des verschwundenen Neunjährigen kein hieb- und stichfestes Alibi für die ersten drei Stunden des Tages habe, an dem die fünf Freunde verschwunden waren. Zudem habe der Experte die Akten studiert und alle Indizien in dem Fall analysiert. Zu dieser Zeit gab es in Südkorea nur eine Handvoll Kriminalpsychologen, was dazu führte, dass vor allem die Strafverfolgungsbehörde auf die Behauptungen von Kim Gawon vertraute. Die Eltern der anderen vermissten Kinder schenken den Ausführungen des Kriminalpsychologen allerdings keinen Glauben. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass ein Vater in der Lage sein könnte, seinen eigenen Sohn und vier weitere Kinder zu ermorden, um ihre Leichen dann in seinem eigenen Haus zu verscharren. Die Ermittler rückten mit einem Bagger an und drehten Haus und Grundstück der Familie von Yong Sik auf links. Begleitet wurde das Spektakel von Fernsehkameras und etlichen Schaulustigen. Die Öffentlichkeit begann derweil darüber zu spekulieren, ob es dem Familienvater überhaupt möglich gewesen sein könnte, das Verbrechen und die Vertuschung seines Vergehens binnen drei Stunden durchzuführen. Am Ende des Tages war das Haus der Familie von Yong Sik zerstört und das Grundstück verwüstet. Die Leichen der Jungen konnten jedoch nicht gefunden werden. Im Anschluss richtete sich die Wut der Bevölkerung auf den Kriminalpsychologen Kim Gawon, der mit seinen haltlosen Behauptungen der ohnehin schon gebeutelten Familie von Yong Sik auch noch ihr Zuhause genommen hatte. Der Mann, der bei der Grabung ebenfalls anwesend war, floh durch die Zuschauermenge, als klar wurde, dass sich die vermissten Jungen nicht auf dem durchsuchten Grundstück befanden. Zu seiner eigenen Sicherheit wurde Gawon zu einer Polizeistation gebracht. Der Vater von Yong Sik war sichtlich wütend über die Behauptungen des Kriminalpsychologen und das Vorgehen der Polizei. Einige Jahre später, noch in seinen 40ern, starb der Mann an Leberkrebs. Es war der 26. September 2002, 11 Jahre nach dem Verschwinden der fünf Freunde, als eine Gruppe Wanderer den Mount Wayong bestieg. Plötzlich blieb einer von ihnen wie angewurzelt stehen. Inmitten des Laubes am Berghang entdeckte er Schuhe und Kleidung. Dem Aussehen der Bekleidungsstücke nach zu urteilen, schien es sich um Kinderkleidung zu handeln. Er beschloss, sich seinen Fund näher anzuschauen. Es bedurfte nur einige wenige Wischbewegungen durch das Laub, als er auf blanke Knochen stieß. Sofort machten die Wanderer sich auf den Weg zurück in die Stadt und meldeten der Polizei ihren beunruhigenden Fund. Anhand der Knochen, der Bekleidungsstücke und einer Zahnspange stand schnell fest, dass es sich bei dem Fund um die sterblichen Überreste der fünf vermissten Frog Boys handelte. Es schien, als hätten die fünf Freunde sich vor ihrem Tod auf dem Boden zusammengekauert. Seltsam war, dass das Gebiet, in denen die sterblichen Überreste gefunden wurden, bereits Jahre zuvor mehrfach durchsucht worden war. Aber warum hatte niemand die Leichen entdeckt? Die Polizei äußerte, dass die Jungen vermutlich an Unterkühlung gestorben seien und wollten den Fall damit abschließen. Doch die Eltern der toten Kinder protestierten. Sie stellten die Schlussfolgerungen der Behörden in Frage und forderten eine umfassendere Untersuchung der Todesumstände ihrer Söhne. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass die fünf Freunde einfach gestorben sein sollten, nachdem sie sich angeblich in einem Gebiet verirrt hatten, in dem sie sich gut auskannten. Der Leiter des Bergungsteams stimmte den Zweifeln der Familien zu. Er berichtete, dass das Gebiet, wo die Knochen der Jungen gefunden wurde, nicht sehr hoch läge. Zudem befände sich nicht einmal 100 Meter entfernt vom Fundort eine Straße. Am Tag des Verschwindens der fünf Freunde hatte es im Laufe des Tages zwar geregnet, doch der Leiter des Bergungsteams war sicher, dass die Jungen, die sich in dem Gebiet, wie schon gesagt, auch noch gut auskannten, sich vor Kälte nicht einfach zum Sterben auf den Boden gekauert hätten. Sie hätten nur 5 Minuten gebraucht, um zurück in die Zivilisation zu gelangen. Vom Fundort aus war die Stadt zu sehen und zu hören gewesen. Außerdem spreche gegen die Theorie der Polizei, dass die Leichen der Kinder vergraben worden waren. Was wiederum vermutlich auch der Grund war, warum bei den zahlreichen Durchsuchungen des Gebietes die toten Kinder nicht gefunden werden konnten. Mysteriös erschien den Familien auch die Tatsache, dass bei einem der Jungen unbenutzte Kugeln und eine leere Patronenhülse gefunden wurde. Der Täter hatte dem Kind dessen Hose um die Schultern gelegt und die Hosenbeine miteinander verknotet. In dem Knoten fanden die Ermittler nun auch die Projektile. Und hier muss ich mal kurz einen Einwurf machen. Denn allein schon dieser Fund, also dass einem der Jungen die Hose um die Schultern gebunden wurde, deutet doch ja eindeutig darauf hin, dass die Theorie der Polizei, dass die Jungen sich in der Dunkelheit auf den Boden gelegt haben, zusammengekauert haben und dann womöglich erfroren sind, nicht stimmen kann. Also offensichtlich war ja jemand bei den Jungen, oder? Aber hören wir mal, wie es weitergeht. Denn 3 weitere Patronen wurden in der Nähe der Leichen der Kinder gefunden. Die Ermittler glaubten jedoch, dass diese nichts mit dem Tod der Jungen zu tun hatten. Die Rechtsmediziner hatten Mühe, die Todesursache der Kinder festzustellen. Bei 3 von ihnen konnten die Experten allerdings Schädelverletzungen ausmachen, die wahrscheinlich durch stumpfe Gewalteinwirkung entstanden waren. Es gelang den Rechtsmedizinern nicht, die sterblichen Überreste den 5 vermissten Kindern zuzuordnen. Lediglich die Aussagen der Familien, dass die Bekleidungsstücke zu ihren Söhnen gehörten, ließ die Ermittler annehmen, dass sie die Leichen der vermissten Kinder tatsächlich gefunden hatten. Jetzt ließ die Polizei verlauten, dass die Kinder von einem Täter getötet worden sein könnten, der möglicherweise, aus welchen Gründen auch immer, in Wut geraten war. Eine Rechtsmedizinerin, die am Fundort der Leichen ebenfalls anwesend war, machte den Polizisten später schwere Vorwürfe. So hätten die Beamten im Umgang mit den Leichen viele Fehler gemacht. Zum Beispiel hätten sie den Fundort nicht abgesperrt und so vielen Schaulustigen Zutritt zu dem Gebiet gewährt. Spurentechnisch war die Umgebung der Leichenfunde ohnehin schwierig. Aber dass so viele Menschen durch das Gebiet stapften, um einen Blick auf die Knochen zu erhaschen, war ein Super-GAU. Uneinig sind sich Experten und Ermittler, ob es sich bei dem Fundort auch um den Tatort handelte. Nach einer Analyse des Bodens glauben Experten, dass die Jungen am Fundort auch getötet wurden. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass die Kinder von dem oder den Tätern getötet und erst später zum Fundort verschleppt wurden. Abermals bestätigte unser kleiner Zeuge, ihr könnt euch erinnern, dass er am Tag des Verschwindens der 5 Freunde einen Schuss, gefolgt von einem Schrei, gehört habe. Doch auch jetzt machte die Strafverfolgungsbehörde keinerlei Anstalten, Ermittlungen gegen das Militär einzuleiten. Und das, obwohl die 50. Infanteriedivision bestätigt haben soll, dass es sich bei den gefundenen Kugeln um Projektile aus ihrem Schießstand gehandelt haben soll. Während einer Pressekonferenz beharrten die zuständigen Militärangehörigen jedoch darauf, dass die Armee nichts mit dem Tod der 5 Freunde zu tun habe. Denn am Tag ihres Verschwindens, einem Feiertag, hätte keine Übung auf dem Schießstand stattgefunden. Sie erwähnten jedoch nicht, dass zwar kein Soldat, aber ein Unteroffizier sehr wohl jederzeit an diesem Feiertag auf dem Schießstand geschossen haben könnte. Die Leichen der Jungen wurden 100 bis maximal 300 Meter vom Schießstand entfernt gefunden. Das, so sagten Experten, liege noch innerhalb der effektiven Reichweite eines M16-Gewehres. Es kursierten eine Reihe von Theorien in der Bevölkerung, wer die Jungen ermordet haben könnte. Neben einer Verstrickung des Militärs gab es auch Gerüchte, dass ein psychisch kranker Täter die 5 Freunde ermordet haben könnte. Beweise für die Vermutung konnten jedoch nicht gefunden werden. Nach dem Fund der Leichen und den zunehmenden Gerüchten prüften die Beamten erneut die Fallakten aus dem Jahr 1991. Doch ihre Ermittlungen scheiterten, da sie keine neuen Anhaltspunkte für weitere Untersuchungen fanden. Sie schmissen also sprichwörtlich das Handtuch und versagten damit den verzweifelten Familien jegliche Aufklärung in dem Fall ihrer getöteten Kinder. Der Anwalt der Opferfamilien reichte schließlich Klage gegen die für den Fall zuständigen Beamten ein. Der Jurist war der Meinung, dass es sich bei dem Fall der ermordeten Jungen um eine riesige Verschwörung handelte. Er glaubte, dass einer der Freunde versehentlich von einem Militärangehörigen erschossen wurde. Daraufhin wurden die anderen 4 Jungen ebenfalls getötet, um den Vorfall zu vertuschen. Der Anwalt forderte eine Entschädigung für die Familien durch die Regierung für das Leid, das sie in den vergangenen Jahren erlitten hatten. Vor allem aber auch deshalb, weil die Polizei durch die mangelnde Tatortarbeit Beweise vernichtet habe, die zu einer eindeutigen Todesursache der Kinder hätte führen können. Die Familien verloren den Prozess gegen die Strafverfolgungsbehörden allerdings und erhielten keinerlei Entschädigung. Die Knochen der Jungen wurden in einem Universitätskrankenhaus gelagert. Als sich die Verjährungsfrist für die Tötungsdelikte näherte, wurden die Kinder im März des Jahres 2004, 2 Jahre nach dem Fund ihrer sterblichen Überreste, beigesetzt. Die Eltern verstreuten die Asche ihrer toten Kinder im Nakdong-Fluss, in der Hoffnung, dass das Wasser ihre toten Söhne bald in den Pazifischen Ozean treibe. Es sei den Familien wichtig gewesen, dass die 5 Freunde zusammen bestattet wurden. Sie seien zusammen gestorben und sollten nun im Jenseits weiter zusammen spielen, erklärte einer der Väter. Und hier mache ich nochmal kurz Stopp, denn ja, du hast richtig gehört, in Südkorea gab es tatsächlich eine Verjährungsfrist für Morddelikte. Ursprünglich betrug die Verjährungsfrist für Mord in Südkorea nur 15 Jahre und war damit im Jahr 2006 im Falle der Frog Boys abgelaufen. Allerdings stimmte die Nationalversammlung im Jahr 2015 dafür, die Verjährungsfrist für Mord ersten Grades aufzuheben. Und damit wurden die Möglichkeiten einer strafrechtlichen Verfolgung eröffnet, sollten neue Beweise oder gar ein Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden. Am 30. Todestag der 5 Freunde ließ die Stadtverwaltung im Sonwon Park am Mount Wayong ihnen zu Ehren ein Denkmal errichten, das sie Froschjungen-Denkmal und Gebetsdenkmal für Kindersicherheit tauften. Ebenfalls im Jahr 2021 kündigte die Strafverfolgungsbehörde an, dass sie plane, eine Taskforce einzurichten, die den Fall erneut von Anfang an prüfen und eventuelle neue Informationen weiterverfolgen solle. Auch heute noch hoffen die Familien der ermordeten Jungen, dass die Wahrheit über das Schicksal ihrer Kinder eines Tages noch ans Licht kommt. Sie leiden darunter, dass es durch den chaotischen Umgang der Behörden mit den wenigen Beweisen keine Antwort auf die für sie drängendste Frage gibt. Wer hat unseren Kindern das angetan?
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Das war's mit der Folge rund um den Fall der sogenannten Frog Boys. Ein tragischer und ja schon auch wirklich verwirrender Fall. Trotz umfangreicher Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden und der Gemeinde blieben die Jungen jahrelang verschwunden, bis dann endlich im Jahr 2002 ihre sterblichen Überreste in einem abgelegenen Teil des Gebirges entdeckt wurden. Abgesehen aber von der tragischen Gewissheit, was mit den fünf Freunden nun wirklich passiert ist, beziehungsweise wo diese all die Jahre waren, kann man, denke ich, sagen, ist das Schlimmste, dass der Fund so unglaublich viele Fragen darüber aufwarf, was mit den Jungen geschehen war und wer für ihren Tod verantwortlich war. Ich denke, dir ging es beim Hören genauso wie vielen Kriminalisten und anderen Menschen in Südkorea, aber auch im Ausland ähnlich, denn aufgrund seines mysteriösen Charakters und der Tatsache, dass er lange Zeit nicht aufgeklärt werden konnte, beziehungsweise bis heute ja noch nicht wirklich aufgeklärt ist, erhielt der Fall eben eine große Aufmerksamkeit und löste etliche Diskussionen über die Fähigkeiten und die Effektivität der Ermittelnden bei der Bearbeitung solch komplexer Fälle aus. Darüber hinaus gab der Fall auch Anlass zu umfassenderen Überlegungen über die gesellschaftliche Einstellung zur Sicherheit von Kindern und über die Verantwortung der Gemeinschaft beim Schutz gefährdeter Personen. Denn es wurde deutlich, dass die Unterstützungssysteme für Familien vermisster Kinder verbessert und das Bewusstsein für die Risiken, denen Kinder ausgesetzt sind, wenn sie sich unbeaufsichtigt in der freien Natur bewegen, geschärft werden müssen. Einige Kritiker wiesen zum Beispiel auf verschiedene Mängel bei den anfänglichen Ermittlungen hin, wobei sie unter anderem die unzureichenden Durchsuchungsverfahren, Versäumnisse bei der Sicherung wichtiger Beweise und mangelnde Koordination zwischen den Behörden ansprachen. Und ich denke, in dem Fall ist auch deutlich erkennbar rausgekommen, dass all diese Umstände und Unzulänglichkeiten den Schmerz der Familien der Opfer nur verschlimmerte. Ich habe ja hier vor meinem Mikrofon gesessen und habe mir ganz oft gedacht, was machen die Ermittler da eigentlich? Was wird da auch vertuscht? Also irgendwie, man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendetwas vertuscht wird, definitiv. Ja, nun aber trotz der Bemühungen, die Wahrheit hinter dem tragischen Schicksal der Frog Boys zu entschlüsseln, ist der Fall nach wie vor ja ungelöst und hinterlässt absolut kein gutes Gefühl. Also das ist das, was ich meine. Vor allem eben wegen dieser einen, aber sehr tragenden Tatsache. Denn was hat es mit diesem Militärstützpunkt auf sich? Wieso wurden hier alle Ermittlungen verwaschen und verweigert? Und deswegen die Frage, die irgendwie im Kopf bleibt, ist hier tatsächlich ein schrecklicher Unfall passiert, wegen dem auch die anderen Jungen sterben mussten, nur um diesen Unfall zu vertuschen? Und wenn ja, dann stellt sich auch weiter die Frage, wie weit reicht das Netzwerk, das ein Interesse daran hat, diesen Unfall zu vertuschen? Ich meine, mal im Ernst. Es wäre nicht ausgeschlossen, dass dieses Netzwerk bis in die tiefen Kreise politischer Top-Vertreter reicht, oder? Ich meine, bisher gibt es keine neuen Erkenntnisse, auch wenn die Taskforce neu gegründet wurde. Ich habe jetzt auch extra nochmal nachgegoogelt. Es gibt bisher keine weiteren Beweise. Es sind ganz viele Theorien unterwegs. Es gibt ganz viele Bücher, Artikel, Dokus zu dem Fall, weil die südkoreanische Bevölkerung einfach wirklich irgendwie immer noch in Atem hält, was sehr verständlich ist. Und alles kommt irgendwie immer auf diesen Stützpunkt zurück. Und ja, aber ich weiß nicht, ob man jemals erfahren wird, ob dieser Militärstützpunkt irgendwas mit dem Tod der Kinder zu tun hat. Also ermordet wurden sie auf jeden Fall. Sie haben sich definitiv nicht in der Kälte zusammengekauert und sind dann über Nacht gestorben. Vor allem im müsste man da ja dann auch, denke ich, davon ausgehen, dass vielleicht zumindest einer überlebt hätte. Und so weit waren sie ja jetzt auch nicht von der Straße und von der Stadt oder von dem Dorf entfernt. Also diesen Punkt kann man, glaube ich, irgendwie wirklich ausschließen. Ja, am Ende bleibt abzuwarten, ob die wiederaufgenommenen Ermittlungen in diesem Fall irgendwelche neuen Erkenntnisse bringen und die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Okay, und damit mit diesen Gedanken verabschiede ich mich so langsam bei dir und bei euch. Und schau gerne mal in die Folgenbeschreibung, denn dort findest du neben wichtigen Informationen zum Podcast auch immer wieder mal Bücher, Filme, Dokus und wichtige Zeitungsartikel zu den jeweiligen Fällen. Und so kannst du dich nach dem Hören des Falls dann noch weiter mit diesem beschäftigen, wenn du natürlich Lust hast. Aber ich finde es immer ganz spannend und ich glaube, es ist ein ganz cooler Service. Also es lohnt sich, immer mal in die Folgenbeschreibung zu gucken. Ich würde mich über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcast und allen anderen Plattformen freuen. Damit unterstützt du diesen Podcast wirklich sehr. Und da mache ich jetzt 10 Ausrufezeichen hinter. Also bitte und Dankeschön. Folg mir auch gerne auf Instagram, auf Facebook und YouTube. Dort findest du Bilder und Dokus zu den Fällen, die du hier im Podcast hörst. Und ich sage jetzt schon mal Danke. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin kannst du gerne meinen True Crime Podcast Steig nicht ein hören. Aktuell läuft bereits die 4. Staffel. Den Podcast hörst du exklusiv auf Podimo. Und solltest du das komplette Angebot einmal testen wollen, dann klicke auf den Link in der Folgenbeschreibung. Ja, und wenn du mich und wahre Verbrechen mal live erleben möchtest, dann komm gerne zu meinem Auftritt im Thalia in Rostock am 18. Oktober 2024. Die Tickets kosten 15 Euro und über den Link in der Beschreibung kommst du direkt zum Verkauf. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib sicher. Ciao.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.
Höre jetzt die 4. und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steig nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.